Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Ein herzlicher Willkommensgruß auch an alle Hörer von Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Doris Frey und ich freue mich, dass Sie in der nächsten Stunde durch unsere Spiritualitätssendung begleiten darf. Heute lade ich Sie ein, mit uns die Koffer zu packen und zu verreisen. Wir machen sozusagen eine Hörerreise. Eine Hörerreise oder noch besser gesagt eine Hörerwallfahrt, eine große Wallfahrt sogar. Und das Gute daran, wenn Sie vielleicht auch nicht mehr mobil sind, so können Sie trotzdem an dieser Wallfahrt ohne Probleme teilnehmen. Und die Wallfahrt kostet nichts oder besser gesagt, sie ist gratis. Ja, liebe Zuhörer, Sie werden sich nun fragen, bin ich hier bei einem Werbesender gelandet? Nein, sind Sie nicht. Wir sind bei Radio Horeb in der Spiritualitätssendung und starten heute eine neue Reihe zum Thema mit Maria auf dem Weg, marianische Heiligtümer und ihre Botschaft für uns. Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier wird uns in dieser Reihe zu den verschiedenen marianischen Heiligtümern, wie zum Beispiel Fatima oder Lourdes, begleiten. Einmal im Monat machen wir also in der Spiritualitätssendung eine gemeinsame Wallfahrt. Anlass dafür ist, dass sich in diesem Jahr die Erscheinungen der Gottesmutter im portugiesischen Fatima zum 100. Mal jähren. Ich freue mich schon auf die unterschiedlichsten Wallfahrten mit Ihnen und darf Ihnen noch den geistlichen Begleiter unserer Pilgerreisen vorstellen. Es ist Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier. Er wird uns begleiten. Professor Ohli ist Priester der Erzdiözese Köln und Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier. Professor Ohli steht zudem auch als Leiter der Priestergemeinschaft Pater Thomas Morales vor, die dem Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria eng verbunden ist. An dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott Ihnen, Herr Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Frey. Grüße Sie.
Herr Professor Ohli, wie gesagt, Sie nehmen uns in diesem Jahr mit zu ganz vielen Wallfahrtsorten bzw. zu den marianischen Heiligtümern in der ganzen Welt. Haben Sie persönlich einen, unter Anführungszeichen, Favoriten unter den Wallfahrtsorten?
Das ist schwer, das ist wirklich schwer. So die Kindheit, sagen wir mal, die ist sehr stark durch die Wallfahrten nach Kevela, das ist ja sehr nah in meiner Heimat liegt, und nach Altötting geprägt. Dann kommen aber so auch mit dem priesterlichen Dienst später Fatima, Częstochowa, Guadalupe in Mexiko, aber auch das Heiligtum der Gottesmutter in Australien hinzu. Da kommen so einige hinzu, die ganz so spezifisch sind. Und das war auch der Anstoß eigentlich für diese Sendereihe in diesem Jahr, solch eine Wallfahrt zu machen. Und Sie haben es eben ja schön ausgedrückt. Sie ist gratis und sie führt uns tatsächlich ein Jahr lang an solche Gnadenorte, von denen ich meine, dass man immer verändert von ihnen weggeht. Also ich merke das immer wieder, wenn ich zu einem Marienwallfahrtsort komme, da meine Freude, aber auch natürlich die Sorgen, die man so hat, Anliegen, die man mit sich herumträgt, zurücklasse. Man geht verändert in den Alltag des Dienstes wieder zurück. Und das hoffe ich, dass ein wenig auch von dieser großen Jahreswallfahrt, die wir dann unternehmen werden, auch auf alle Hörerinnen und Hörer, auf Sie, auf mich dann zurückfällt. Ja.
Sehr schön. Und wir starten heute die Reise mit einer ersten Etappe und dem ersten Teil dieser Sendereihe. Und es wird heute jetzt um die marianischen Heiligtümer gehen. Sie werden uns Zugänge zum Verständnis geben. Bitte, Herr Professor Ohli.
Danke, ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im laufenden Kalenderjahr 2017 fallen ja eine ganze Reihe von Jubiläen und Gedenken an, derer wir uns im Zusammenhang mit konkreten Ereignissen oder auch Menschen erinnern. Das zumeist auffälligste dabei, wir werden es in diesen Tagen und Wochen und Monaten immer wieder gehört haben, ist das Gedenken an die Reformation, die mit dem Jahr 1517 festgemacht und in Kirchen, kirchlichen Gemeinschaften, aber auch in der Politik, in der Kultur, in der Gesellschaft als Erinnerung und als Gedächtnis gefeiert wird. Meine Kollegen und ich werden im Bereich des Kirchenrechts im Jahr 2017 des Tages gedenken, an dem Papst Benedikt der 15. vor genau 100 Jahren das erste kodifizierte Gesetzbuch der katholischen Kirche promulgierte, das von jenem heute geltenden Codex Juris Canonici abgelöst wurde, den der heilige Johannes Paul II. Im Jahre 1983 als, wie er gerne zu sagen pflegte, letztes Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils in Kraft setzte. Oder denken wir, um noch ein anderes Ereignis zu benennen, das das Jahr 2017 prägen wird, an den 600. Geburtstag des heiligen Nikolaus von Flüe, dem großen Nationalheiligen der Schweiz, der im Jahre 1417 das Licht der Welt erblickte und zu einer großen Glaubensgestalt seiner Zeit wurde. Viele, ja fast unzählig viele weitere Ereignisse könnten wir in diesem Zusammenhang des Jahres 2017 aufzählen. Ein ganz eigenes Jubiläum, das wir in diesem Jahr in der Kirche feiern, wir haben eben am Anfang der Sendung schon davon gehört, ist mir persönlich zum Anlass für die von mir vorgesehene Jahresreihe im Rahmen unserer Spiritualitätssendungen geworden. Im Jahr 2017 begehen wir das Gedenken an 100 Jahre Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima. Unser Blick richtet sich erneut oder vertieft auf jene Ereignisse in dem kleinen portugiesischen Städtchen, in dem vom 13. Mai bis zum 13. Oktober 1917 die Gottesmutter den drei kleinen Hirtenkindern, Lucia, Jacinta und Francisco, erschien und ihnen unter anderem das Gebet des Rosenkranzes für den Frieden in der Welt auftrug. Dabei erinnerte sie die Kinder an die Botschaft des Evangeliums von der Umkehr und fügte einen, so glaube ich, bis heute sehr eingängigen und aufrüttelnden Satz hinzu. Sie sagte damals den Kindern: Opfert euch für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr Opfer bringt: O Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Diese Botschaft von Fatima werden wir bei unserer Pilgerreise in Fatima eigens bedenken. Aber diese Botschaft hat seither eben auch alle Kontinente der Welt erreicht. Überall wird unsere liebe Frau von Fatima verehrt und man spricht von einem Fatima-Apostolat in der ganzen Welt mit dem Ziel, im Blick auf und durch das Geleit an der Hand der Gottesmutter Menschen im Glauben zu bestärken und die Verantwortung für das Heil des Mitmenschen in Erinnerung zu rufen. Dieses Fatima-Jubiläum ist mir, wie bereits angedeutet, der Anlass zu der diesjährigen Reihe von Spiritualitätssendungen geworden, die ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zusammen bestreiten möchte. Diese Sendereihe wird eine große Wallfahrt sein. Eine Wallfahrt, eine Pilgerreise zu 11 Marienwallfahrtsorten der Welt. Dabei werden wir tatsächlich alle Kontinente bereisen und dabei bekannte, vielleicht aber auch unbekannte Heiligtümer der Gottesmutter und ihre jeweiligen Botschaften kennenlernen. Die Begegnung mit diesen heiligen Orten soll uns immer wieder neu Ermutigung für den Glauben, Bestärkung unserer Gotteskindschaft und Motivation für den Alltag als Christen ermöglichen. Ich lade Sie also ein, sich mit mir zusammen auf diese geistliche Pilgerreise zu begeben und so ein festliches Fatima-Jahr auf Reisen, also unterwegs auf der Wanderschaft des Glaubens, zu begehen. Und seien wir gewiss, dass dies nicht nur für uns selbst, sondern auch für all jene, die wir dabei immer wieder im Gebet mit auf diese Pilgerreise nehmen, eine Erneuerung des Glaubens, ja, eine wahre Reform unseres Herzens herbeiführen kann. Bevor wir uns aber wirklich auf diese Reise begeben und dann in der Sendung des kommenden Monates einen ersten Wallfahrtsort der Gottesmutter erreichen werden, wollen wir uns heute in dieser Sendung zunächst einige grundlegende Gedanken zum Wesen der Heiligtümer und zum Kern dessen, was Wallfahrt bedeutet, machen. Diese erste Sendung unserer marianischen Heiligtum-Wallfahrt möchte uns sozusagen den Proviant für unsere lange Pilgerreise bereiten. Bevor wir uns daran nun begeben, erbitten wir den Heiligen Geist, dass er unser Tun initiiere, es begleite und vollende. Ja, komm, Heiliger Geist, komm, du Vater der Armen, komm, du Geber aller Gaben, komm in unsere Herzen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Wahrheit und Liebe.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in
Beginnen wir mit einem ersten grundlegenden Gedanken, der nach Wesen und Sinn der Wallfahrt und der Pilgerreise fragt. Lexika und Sachbücher geben uns den Hinweis, dass der Begriff Wallen, den wir im Wort Wallfahrt ja finden, so viel wie bedeutet wie fahren, in eine Richtung ziehen, unterwegs sein. Das spezifisch religiöse Wallen legt also eine Wegstrecke zurück, an deren Ende zumeist ein besonderer Ort, ein Gnadenort, ein Heiligtum, eine Gedenkstätte steht. Das Ziel gibt somit dem gesamten Weg seinen Sinn. Auf das Ziel hin sind wir in der Wallfahrt unterwegs. Alle Mühen und Anstrengungen, alle Einsichten und Begebenheiten sind ausgerichtet auf und begründet im Willen, das Ziel zu erreichen. Dabei kann das Motiv dieser Reise recht unterschiedlich sein. Für die einen ist es vielleicht die Anziehungskraft, mit Hilfe einer körperlichen Anstrengung einen besonderen Ort zu erreichen. Andere haben vielleicht ein Versprechen, ein Gelübde oder eine Form der Danksagung für etwas Empfangenes bewogen, sich auf den Weg zu einem Heiligtum zu begeben. Für andere wiederum ist der gesamte Weg Ausdruck des Gebetes, vielleicht der Buße, der Fürbitte, ja, der dem täglichen Gebet noch einmal einen besonderen Nachdruck und Ausdruck verleiht. Und schließlich ist es für nicht wenige die Erfahrung, die sie bereits in der Begegnung mit einem Wallfahrtsort gemacht haben, der sie erneut aufbrechen lässt. Denn oft hört man ja das Wort, wer einen Gnadenort, zum Beispiel der Gottesmutter, aufsucht, der kehrt immer verändert und reich beschenkt in den Alltag zurück. Und er kommt gerne zurück an diesen Wallfahrtsort. Wir sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Motivation zu einer Wallfahrt oder Pilgerreise kann sehr unterschiedlich sein. Aber gemeinsam ist all diesen Motiven die Sehnsucht nach Erreichen eines heiligen Ortes, die die gesamte Wegstrecke prägt. Diese Form des, so könnten wir sagen, wandernden Glaubens hat das Christentum aus dem Judentum übernommen. Fromme Juden reisten zu bestimmten Pilgerfesten nach Jerusalem. Wir hören davon ja immer wieder in der Heiligen Schrift, in den Evangelien. Spätestens seit dem frühen Mittelalter machten sich dann auch Christen zu heiligen Städten auf, vornehmlich ins Heilige Land, um dort auf den Spuren des Herrn zu gehen. Das geschah aus Gründen der, im wörtlichen Sinne, Nachfolge, aber auch aus Gründen der inneren Bekehrung, vielleicht auch der Bußwerke, die man im kirchlichen Bußverfahren auferlegt bekommen hatte. Nicht selten wurde mit den Pilgerreisen und Wallfahrten auch Gelübde verbunden, Gelöbnisse des Glaubens ausgesprochen und die Gewinnung von Ablässen ermöglicht. Dabei standen die Pilger unter einem besonderen kirchlichen und staatlichen Schutz. So zogen Übergriffe auf Pilger schwere Kirchenstrafen, ja sogar die Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses nach sich. Aber auch politische Autoritäten sorgten für den Schutz der Menschen, die unterwegs waren. Um nur ein Beispiel zu nennen, König Johann II. Von Kastilien traf im Jahre 1434 und die Königin Isabella I. im Jahr 1479 durch entsprechende Schutzbestimmungen Vorsorge für die Pilger aus Schweden, Norwegen und Dänemark, die sich auf dem Weg nach Santiago de Compostela befanden. Die Pilger verließen sich dabei aber nicht allein auf diese allgemeinen Rechts- und Schutzbestimmungen, sondern führten auch sogenannte Schutzbriefe ihrer örtlichen Geistlichkeit mit sich. Die Pilgerbriefe, in denen man an den Stationsorten Stempel eintragen lässt, künden ja heute noch von dieser Tradition. Viele der Pilger auf ihren Wallfahrten und Pilgerreisen haben solche Pilgerbriefe mit sich, um den Aufenthalt an bestimmten Orten beurkunden zu lassen. Die Pilger hatten für ihre Wallfahrt und für all ihr damit verbundenes Tun auch eine spezielle Tracht. Sie trugen einen langen Mantel, einen breitkrempigen Hut, hatten eine Pilgertasche dabei, eine Trinkflasche und einen Pilgerstab, zumeist einen Ast aus Holz von einem Baum, den sie sich dafür bereitet hatten. Die berühmte Muschel zum Schöpfen von Wasser kennzeichnet ja bis heute den Pilgerweg nach Santiago de Compostela, der durch ganz Europa führt. Und die Muschel am Wegrand macht deutlich, hier bin ich auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Und das Beherbergen von Pilgern, von Wallfahrern, zählte zudem zu den Werken der Barmherzigkeit und gab den Herbergsbesitzern die Möglichkeit, Anteil am Segen der Wallfahrt, der Pilgerreise zu gewinnen, ohne dass sie sich selbst dabei auf den Weg machen konnten. Große Wallfahrtskirchen unterhielten zudem Einrichtungen für Kranke, die bei den Reliquien Heilung suchten, aus denen sich dann mit der Zeit Hospitäler an diesen Wallfahrtsorten entwickelten. Von besonderer Bedeutung als christliche Wallfahrtsorte gelten bis heute die Gräber der Apostel Petrus und Paulus in Rom, das Grab des Apostels Jakobus eben in Santiago de Compostela, aber auch die Stätten des Heiligen Landes. Große Bedeutung haben daneben aber auch Wallfahrten zu Gnadenbildern oder Erscheinungsorten der Gottesmutter, wie etwa Altötting, Fatima oder Lourdes. Aber auch unzählige andere Orte dienen gerade heute wieder als Wallfahrtsorte, die sich großer Beliebtheit bei den Gläubigen erfreuen. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine, so meine ich, anregende Hilfe zum Verständnis der Wallfahrt und der damit verbundenen Heiligtümer hat uns der emeritierte Papst Benedikt XVI. In seiner Predigt gegeben, die er anlässlich seines Pastoralbesuches im österreichischen Marienwallfahrtsort Mariazell im September 2007, also ebenfalls ein kleines Jubiläum, vor 10 Jahren gehalten hat. Er sagte damals einen ersten, so meine ich schon, entscheidenden Satz. Pilgern heißt, eine Richtung haben, auf ein Ziel zu gehen. Dies gibt auch dem Weg und seiner Mühsal seine Schönheit. Sein erster grundlegender Gedanke. Pilgern heißt immer eine Richtung besitzen, auf ein Ziel zu gehen, das dem gesamten Weg und seinen Mühen seine Schönheit, seine innere Richtung und damit auch seinen tieferen Sinn gibt. Und diesen Gedanken machte Benedikt XVI. An Gestalten der Heiligen Schrift fest, indem er dann fortfuhr, der Aufbruch zum christlichen Glauben, der Anfang der Kirche Jesu Christi, ist möglich geworden, weil es in Israel Menschen des suchenden Herzens gab. Menschen, die sich nicht in der Gewohnheit einhausten, ein sehr schönes Wort, was Benedikt hier verwendet, nicht in der Gewohnheit einhausten, sondern, so sagt er, nach größerem Ausschau hielten. Zacharias, Elisabeth, Simeon, Anna, Maria und Josef, die 12 und viele andere. Der Papst fährt fort, weil ihr Herz wartete, konnten sie in Jesus den erkennen, den Gott gesandt hatte. und so zum Anfang seiner weltweiten Familie werden. Die Heidenkirche ist möglich geworden, weil es sowohl im Mittelmeerraum wie im vorderen und mittleren Asien, wohin die Boten Jesu kamen, wartende Menschen gab, die sich nicht mit dem begnügten, was alle taten und dachten, sondern nach dem Stern suchten, der sie den Weg zur Wahrheit selbst, zum lebendigen Gott, weisen konnte. So Papst Benedikt in Mariazell im September 2007. Pilgerschaft, liebe Hörerinnen und Hörer, ist demzufolge ein innerer Ausdruck des Glaubens, dieses suchenden Herzens, dieses Herzens, das erwartet, voller Sehnsucht, die Begegnung mit Gott. Es ist ein innerer Ausdruck des Glaubens, der sich nach dieser Begegnung mit Gott sehnt, der sich deshalb auch in alle Mühe der Wallfahrt des Pilgerns und damit auch in alle Mühe des Lebens hinein aufmacht, um diesem Ziel der Begegnung mit Gott entgegenzugehen. Pilgern heißt demzufolge auch, Gott zu bekennen. Pilgern heißt, Zeugnis abzulegen, dass Gott da ist, dass er der Gott des Lebens ist, dass er zugleich Weg und Ziel in dieser Zeit und für diese Zeit ist. Papst Benedikt führte dann noch etwas weiter aus, indem er sagte, dieses unruhige und offene Herz brauchen wir. Es ist der Kern der Pilgerschaft. Auch heute reicht es nicht aus, irgendwie so zu sein und zu denken wie alle anderen. Unser Leben ist weiter angelegt. Wir brauchen Gott, den Gott, der uns sein Gesicht gezeigt und sein Herz geöffnet hat, Jesus Christus. Johannes sagt von ihm zu Recht, dass er der Einzige ist, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. So konnte auch nur er aus dem Inneren Gottes selbst uns Kunde bringen von Gott. Kunde auch, wer wir selber sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Sicher, es gibt viele große Persönlichkeiten in der Geschichte, die schöne und bewegende Gotteserfahrungen gemacht haben. Aber es bleiben menschliche Erfahrungen mit ihrer menschlichen Begrenztheit. Nur er ist Gott. Und nur er ist daher die Brücke, die Gott und Mensch wirklich zueinander kommen lässt. Soweit Papst Benedikt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pilgern heißt, gemäß diesen Worten des emeritierten Papstes, diese Brücke, von der er hier spricht, diese Brücke, die Gott uns in und mit Jesus Christus vorgegeben hat, zu beschreiten. Sich daran zu erinnern, dass er, dieser Weg und die damit verbundene Wahrheit und das Leben ist, er, der uns über diesen Weg des Pilgerns in die Vollendung führt. Jede Wallfahrt, jede Pilgerreise stellt uns genau das erneut vor Augen. Wir sind unterwegs, oft durch unbekanntes Gebiet und auf gefährlichem Terrain. Doch kennen wir den Weg und wir kennen das Ziel. Jesus Christus, der uns darin geleitet, um unser Ziel in Gott zu finden.
Sie hören die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohli beginnen wir heute eine neue Reihe zum Thema mit Maria auf dem Weg, Marianische Heiligtümer und ihre Botschaft für uns. Im ersten Teil heute geht es um die Marianischen Heiligtümer, um mehr Zugang und mehr Verständnis. In einem ersten Teil des Vortrags haben wir uns die Frage gestellt, warum überhaupt Wallfahren, und haben festgestellt, dass das Wesen und der Sinn des Wallfahrens einer tiefen Sehnsucht folgt, egal aus welcher Motivation wir uns zu einer Wallfahrt oder Pilgerreise aufmachen. Gemeinsam ist allen die Sehnsucht nach Erreichen eines zum Beispiel heiligen Ortes, und diese Sehnsucht prägt auch die Wegstrecke. Wir haben einige Zitate von ihrem emeritierten Papst Benedikt XVI. Gehört und können zusammenfassend sagen, dass Pilgern ein innerer Ausdruck des Glaubens ist, aber auch ein Bekenntnis zu Gott und dass die Pilger Zeugnis dafür ablegen, dass Gott da ist und dass er ein Gott des Lebens ist, dass er das der Weg und das Ziel ist. In diesem Sinne möchten wir nun weitermachen mit dem zweiten Teil mit Professor Christoph Ohli.
In seiner zuvor erwähnten Predigt aus dem Jahre 2007 brachte Papst Benedikt XVI. Den inneren Leitfaden einer jeden christlichen Wallfahrt auf den Punkt, als er sagte, dass es letztlich um das eine gehe, nämlich auf Christus schauen. Und dabei dürfe die Kirche auf die Hilfe jener Frau bauen, die uns Christus geboren hat und so zur Mutter der Kirche, zur Mutter aller Menschen geworden ist, Maria. Der emeritierte Papst formulierte das damals so: Auf Christus schauen. Dieser Anruf wird für den suchenden Menschen immer wieder von selbst zur Bitte. Zur Bitte besonders an Maria, die ihn uns als ihr Kind geschenkt hat. Zeige uns Jesus. Beten wir heute so von ganzem Herzen. Beten wir so auch über diese Stunde hinaus, inwendig auf der Suche nach dem Gesicht des Erlösers. Zeige uns Jesus. Maria antwortet, indem sie uns ihn zunächst als Kind zeigt. Gott hat sich klein gemacht für uns. Gott kommt nicht mit äußerer Macht, sondern er kommt in der Ohnmacht seiner Liebe, die seine Macht ist. Er gibt sich in unsere Hände. Er bittet um unsere Liebe. Er lädt uns ein, selbst klein zu werden, von unseren hohen Thronen herunterzusteigen und das Kindsein vor Gott zu erlernen. Er bietet uns das Du an. Er bittet, dass wir ihm vertrauen und so das Sein in der Wahrheit und in der Liebe erlernen. Das Kind Jesus erinnert uns natürlich auch an alle Kinder dieser Welt, in denen er auf uns zugehen will. Europa ist arm an Kindern geworden. Wir brauchen alles für uns selber und wir trauen wohl der Zukunft nicht recht. Aber zukunftslos wird die Erde erst sein, wenn die Kräfte des menschlichen Herzens und der vom Herzen erleuchteten Vernunft erlöschen. Wenn das Antlitz Gottes nicht mehr über der Erde leuchtet. Doch wo Gott ist, da ist Zukunft. Soweit Benedikt XVI. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit Maria auf Christus schauen und so den Weg zum Leben gehen. Dafür steht jede Wallfahrt, dafür steht jede Pilgerreise. Dafür steht aber auch jedes Heiligtum, das in einer besonderen Weise der Gottesmutter geweiht ist. Sei es, dass dieser Ort als ihr Erscheinungsort gilt. Sei es, dass dieser Ort seit unvordenklichen Zeiten ein Ort der Verehrung der Gottesmutter aus Dankbarkeit, aus Liebe, aus Verehrung zu jener Frau darstellt, die uns den Erlöser geboren hat. Die vielen kleinen und großen Marienwallfahrtsorte, die Menschen immer wieder anziehen, sie sind entstanden, weil die Gottesmutter tief ins glaubende und betende Bewusstsein der Gläubigen gedrungen ist. Gläubige, die eben das gebetet haben, von dem Benedikt XVI. Sprach. Zeige uns Jesus. Und so suchten Gläubige bei Maria Zuflucht. Zuflucht mit ihren kleinen und großen Nöten. Sie kamen zu ihr wie Kinder zur Mutter. Vertrauten sich ihr mit all dem, was das Leben ausmacht, was es für uns bereithält, an. Das heißt, mit ihren Freuden, aber auch mit den Schicksalsschlägen einer Familie. Mit den Freuden und Schicksalsschlägen der Geschichte. Mit den Freuden und Schicksalsschlägen der Welt. Die Gläubigen folgten darin bis heute der Überzeugung, dass der Gottesmutter diese besondere Gnade zukommt, die Überzeugung, dass die Gottesmutter sie genauso wenig im Stich lässt, wie sie die Hochzeitsgäste auf der Hochzeit zu Kana vergessen hat. das, was wir hier finden, das hat sich im Zutrauen der Gläubigen zu Maria durch die Zeiten der Kirchengeschichte fortgesetzt. Und so war es fast eine logische Folge von Kana her, eine Folge des Glaubens, dass immer wieder als Dank für Gebetserhörungen, die man mit der Gottesmutter verband, Kapellen zu Ehren der Gottesmutter errichtet wurden, Kapellen, aus denen nicht selten große Marienheiligtümer entstanden sind. Denken wir hier beispielsweise an die kleinen Anfänge in Lourdes, in Fatima, in Schenstochau, in Kevela oder in Altötting. Was ist aus diesen kleinen Anfängen geworden? Das Große mancher Bauten, aber vor allem das Große in den Strömen unzähliger Menschen, die sich seither zu diesen Orten durch die ganze Geschichte hindurch aufgemacht haben, um Trost und Kraft im Glauben zu finden. Sie bezeugen das Große und doch zugleich auch das Kleine, das eben im Herzen beginnt, ein Herz, das sich aufmacht zu solch einem Ort. So las ich es einmal mit folgenden Worten. Die meisten Marienwallfahrtsorte sind im Grunde kleine Denkmale der Dankbarkeit von einzelnen Gläubigen, weil, und so heißt es dann ja immer wieder, Maria geholfen hat. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, noch etwas anderes kommt hinzu. Ein Gedanke, den ich einmal in einigen Worten zu Marienwallfahrtsorten des Freiburger Offiziers Michael Hauser gelesen habe. Sagt ein gläubiger Mensch, verdankt sein Leben der Gnade Gottes, sowohl in seinem Ursprung als auch in seinem Verlauf und in seiner Vollendung. Da die Gnade Gottes aber, so sagt er, in Zeit und Raum hineinwirkt, ist es ganz selbstverständlich, dass sich diese Gnade zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten auch verdichten kann. So sind oft unsere Wallfahrtsorte eben Orte, an denen häufiger und stärker die Gnade Gottes in der Welt erfahren werden konnte, weshalb immer wieder Menschen dorthin aufgebrochen sind. Soweit dieses Zitat. Also Orte der Gottesmutter, Wallfahrtsorte kennzeichnen auch die menschliche Erfahrung, dass dort Gnade Gottes, die Gegenwart Gottes in besonderer Weise erfahren oder, wie man auch gerne sagt, verspürt worden ist. Das haben wir selbst vielleicht auch schon einmal erfahren, bei einer Wallfahrt nach Kevela, nach Altötting, nach Mariazell oder an einen anderen Gnadenort der Gottesmutter. Und wir erfahren es vielleicht auch in unserem Alltag, wenn wir eine Kapelle oder eine Kirche, einen Wallfahrtsort oder eine Pilgerstätte betreten, dass wir dabei nicht selten den Eindruck von wirklich einem besonderen Ort gewinnen. Und zwar, weil da gebetet wird. Man merkt, dass dort viel gebetet wird. Es ist ein durchbeteter Ort. An einem solchen Ort empfindet man dann auch Geborgenheit im Glauben, die Unterstützung durch die Kirche, das Vertrauen auf Gottes Nähe. Und an einen solchen Ort kommt man gerne und immer wieder zurück. Kennen Sie das vielleicht von einem Wallfahrtsort oder sogar mehreren Wallfahrtsorten, die Sie in Ihrem Leben schon aufgesucht haben? Und auf diese Weise, so meine ich, wird die innere Verbindung von Wallfahrt und Heiligtum, von Pilgern und Gnadenort noch einmal erkennbar. Eine Wallfahrt heißt, sich aufzumachen an solch einen Gnadenort, zu einem Ort, wo andere Menschen vor mir oder ich selbst bereits diese Gnade Gottes erfahren haben. Oder wo ich zum ersten Mal dieser Gnade Gottes an diesem Ort begegnen kann. Und eine Wallfahrt zu einem Marienheiligtum zu unternehmen, heißt dann, sich an diesem Ort unter den mütterlichen Schutz Mariens stellen zu dürfen. Aus diesem persönlichen Bemühen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden solche Wallfahrtsorte schließlich zu Orten der Kirche, der Familie Gottes, der Gemeinschaft in der gemeinsamen Gotteskindschaft. Sie erinnern uns dann auch an zentrale kirchliche Vollzüge und laden dazu ein. Die eucharistische Anbetung, der Empfang des Bußsakramentes zur Besiegelung der begonnenen Umkehr, die Feier der Eucharistie, das Gehen und Beten des Kreuzweges, geistliche Gespräche, die Erfahrung menschlichen Zusammenseins in der Atmosphäre der Gegenwart Gottes in seiner Kirche. Und gerade dieser letzte Gedanke führt folgerichtig zu dem Eindruck, dass zu einem Wallfahrtsort, zur Wallfahrtskirche, zum Ziel unserer Pilgerreise immer auch, wenn wir so sagen, das Wirtshaus gehört, das Restaurant, das Speisehaus, da, wo menschliche Gemeinschaft in der Erfahrung des gemeinsamen Essens das Herz tief berührt. Eine Gemeinschaft, die so und auf diese Weise nur im Glauben, im gemeinsamen Glauben möglich ist. All das zusammen lässt uns dann neu beginnen, Kraft tanken und Freude erfahren im Glauben, die gemeinsam zu einem neuen Anfang im Alltag werden. Und wenn wir dann heimkehren, beispielsweise aus Lourdes oder aus Fatima oder aus Altötting, ohne dass an mir ein besonderes Wunder geschehen ist, dann darf ich vielleicht doch auch sehen, dass meine Bereitschaft umzukehren und neu den Weg des Glaubens mit Christus und seiner Kirche zu gehen und dies an der Hand der Gottesmutter und geborgen in ihrem mütterlichen Herzen vielleicht das größte Wunder meines Lebens ist, nämlich gegen die Trägheit, aber mit seiner Gnade. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende seiner Predigt in Mariazell, Predigt, die ich heute des Öfteren zitiert habe, schloss Papst Benedikt XVI. Mit folgenden Worten im Blick auf die Gottesmutter. Zeige uns Jesus. Mit dieser Bitte zur Mutter des Herrn haben wir uns hierher auf den Weg gemacht. Diese Bitte begleitet uns zurück in den Alltag hinein. Und wir wissen, dass Maria unsere Bitte erhört. Ja, wann immer wir zu Maria hinschauen, zeigt sie uns Jesus. So können wir den rechten Weg finden, ihn Stück um Stück gehen, der getrosten freudevoll, dass der Weg ins Licht führt, in die Freude der ewigen Liebe hinein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gehen wir nun für den Moment unserer heutigen Sendung auf diesen Weg zurück, der uns dann im kommenden Monat wieder zusammenführen wird, wenn wir unsere Pilger- und Wallfahrtsreise beginnen und zum ersten großen Marienheiligtum aufbrechen werden, nach Lourdes. Mögen dafür unsere heutigen Überlegungen zur Wallfahrt, zur Pilgerreise, zu ihrem Wesen, aber eben auch zum Wesen der großen Marienheiligtümer uns ermutigen und auch gut vorbereitet sehen, wenn wir in diesem Jahr diese große Marienwallfahrt an verschiedene Marienorte der fünf Kontinente begehen. Bitten wir die Gottesmutter nun zum Abschluss mit einem altehrwürdigen Gebet um ihre Mithilfe. Jetzt in diesem Augenblick, in all unseren Anliegen, die wir in unseren Herzen tragen, aber dann auch bei unserer Pilgerfahrt, bei der Aufsuchung ihrer Gnadenorte dieser Welt. Und so beten wir. Ich grüße dich, Mutter Maria, jeden Tag. Ich grüße dich auf all meinen Wegen. Ich bitte dich um Eingebung und Kraft, um meine irdischen Pflichten recht zu erfüllen, um Gott zu loben und die ewige Seligkeit zu erlangen. Maria, ich will, wie du in Bethlehem und auf Golgotha, immer bei Jesus bleiben. Er ist der unsterbliche König aller Zeiten und Völker. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, wir hörten den Vortrag von Professor Dr. Christoph Ohle aus Trier zum Thema mit Maria auf dem Weg, Marianische Heiligtümer, Zugänge zum Verständnis. Wie gesagt, ein erster Teil in einer Reihe, die uns dieses Jahr begleiten wird zu den Marianischen Heiligtümern und ihre Botschaft für uns. Wir freuen uns, wenn Sie sich jetzt in die Sendung mit einbringen, mit Ihren Fragen, aber auch mit Ihren Erfahrungen auf Ihrem Pilgerweg, durchs Leben, aber vielleicht auch auf einer Ihrer Wallfahrten an einen heiligen Ort im Heiligen Land oder auch zu einem Marianischen Heiligtum. Lassen Sie uns teilhaben. Wir haben es vorhin auch schon gehört. Pilgern heißt auch Zeugnis geben. Also scheuen Sie sich nicht, geben Sie Zeugnis. Sie geben damit Gott die Ehre und es dient der Auferbauung der Mitmenschen. Segne du Maria, ein Lied mit Bekanntheitsgrad, das uns auch zeigt, dass Maria stets an unserer Seite und mit uns auf dem Weg ist. Mit Maria auf dem Weg, so lautet auch das Thema unserer Spiritualitätssendung. Und wir haben eine erste Hörerin aus Rheinland-Pfalz. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich möchte mal ein Zeugnis geben, aber zuerst möchte ich sagen, dass ich in einer Familie geboren wurde, wo meine Eltern mich schon als kleines Kind auf die Wallfahrt genommen haben und das hat uns immer sehr gestärkt. Ja, und das ist auch weiter so geblieben. Aber ich möchte jetzt Zeugnis geben aus der Wallfahrt im Heiligen Land. Und zwar, als ich in der Graveskirche war, das ging so schnell, also rein und raus und da wollte ich ein bisschen mehr Zeit verbringen da. Und da habe ich gesagt, wo soll ich mich hinstellen? Und da habe ich gesehen, an der Außenkirche, also Kapelle, das ist so. Und da habe ich mich hingestellt, mal die Hände hoch und da habe ich so alle Anliegen von den Menschen, die mir gegeben wurden, alles habe ich vor Jesus eingebracht, getragen. Und dann habe ich zum Schluss gefragt, Jesus, möchtest du denn noch jemanden, dass ich an jemanden denke und jemanden zufüge? Und dann habe ich tatsächlich eine Stimme gehört, ja, ich möchte, dass du mir die Christen in China hier verbindest. Mhm. Und ich war sehr überrascht, also dass ich, weil ich habe ja nichts gespürt, aber auf einmal sagte er, ja, Jesus hört dich. Und er hat ja auch Wünsche. Und da habe ich noch mehr. Ich habe auch noch alle Menschen, die mir in meinem Leben noch begegnen würden, habe ich auch mit eingeschlossen. Und das ist das Schöne, dass in Wallfahrtsorten man sieht, also wie groß die Gemeinschaft der Christen ist. Und man fühlt sich auch getragen. Das stärkt sehr.
Danke. Sehr schön. Danke Ihnen für dieses Zeugnis auch. Alles Gute. Ja, Herr Professor Ohle, Sie haben das auch angedeutet, dass welchen Wert einfach auch diese Gemeinschaft hat. Die Dame hat es jetzt noch einmal gesagt, also die Wallfahrt kann ja auch gerade als Gruppe ein sehr stärkendes Erlebnis sein.
Das ist sicherlich richtig, der Gemeinschaftscharakter solch einer Wallfahrt. Das haben wir auch sicher schon selbst erfahren, aber auch viele berichten es immer wieder, auch auf dem Weg, aber dann auch vor Ort, dass diese Gemeinschaft im gemeinsamen Glauben sehr trägt. Und auf der anderen Seite, das sagte ja auch gerade die Zuhörerin, es ist ein ganz tiefes persönliches Erlebnis dann auch, wenn ich mir natürlich die Zeit auch dafür nehme, sei es im Heiligen Land oder sei es an einem Marienwallfahrtsort oder in Rom zum Beispiel, dass ich, obwohl ich in einer Gruppe da bin, mir auch diese persönliche Zeit mit Jesus selbst nehme, im Gebet, in der Betrachtung, im Stillsein. Ich glaube, bei all diesen Mühen und Lasten einer Wallfahrt, die ja auch da sind, auch wenn wir es gewohnt sind, heute mit dem Flugzeug zu fliegen oder mit dem Bus dorthin zu fahren, sind es ja doch auch Strapazen, die damit verbunden sind, dass man da bewusst die Stille sucht, um so in dieses persönliche Zwiegespräch mit dem Herrn eintreten zu können. So muss beides dazukommen. Also das Gemeinschaftliche wie auch die Bereitschaft, wirklich alleine mit dem Herrn zu sein. Und das geschieht eben oft dann in der Stille, die ich aber auch bewusst suchen muss. Ja.
Gerade an großen Wallfahrtsorten muss man die bestimmt suchen. Ja,
ja, aber die gibt es. Also das, gerade die Anbetungskapellen oder bestimmte Räume, Teile der Kirche, so, da weiß man, da ist wirklich Stille, weil da nichts anderes als Gott selbst ist. Und die muss man dann aufsuchen. Ja.
Ja, Sie haben es in Ihrem Vortrag auch erwähnt, dass Pilgerorte ganz oft dort entstanden sind, bei den Reliquien der Heiligen, wenn wir an Rom denken, auch die Apostelgräber. Jetzt erlebt man manches Mal, dass von anderen, die vielleicht nicht so ein Verständnis dafür haben, dass man belächelt wird. Und man muss auch zugeben, zum Teil ist es schwer verständlich, wenn zum Beispiel 34 Wallfahrtsorte, ist jetzt aus der Luft gegriffen, diese Zahl, aber behaupten, sie hätten einen Zahn eines Heiligen, dann ist irgendwie klar, wenn es dann über 40 Orte sind, das kann nicht sein. Mhm. Und es gibt ja dieses Beispiel, das überliefert ist, in Aachen werden die Windeln Jesu. Jetzt wurde Bischof Hämmerle, der Bischof der Mitte der 70er Jahre aus Aachen, mal gefragt von Pilgern, ob denn diese Windeln echt seien. Worauf er die Antwort gegeben hat, es ist nicht wichtig, ob die Windeln echt sind, es ist wichtig, dass die Pilger echt sind. Mhm. Was macht Ihrer Meinung nach da einen echten Pilger aus? Oder wie bereite ich mich auf eine Wallfahrt vor? Wie, ja, was macht aus mir einen echten Pilger?
Ja. Was macht aus mir einen echten Pilger? Die Bereitschaft, eine solche Wallfahrt oder eine solche Pilgerreise nicht um eines äußeren Dinges zu begehen. Also so ein wenig, sagen wir mal, die Schaulust zum Beispiel, jetzt solche Windeln zu sehen oder hier bei uns in Trier mit dem Heiligen Rock oder eben an einer anderen Stelle, wo man eine bestimmte Reliquie verehrt, sich nicht auf das Äußere zu konzentrieren, sondern das Äußere als Weg zum Herrn zu benutzen. Es kommt ja auf die Begegnung mit Gott an. Es kommt nicht auf die Begegnung mit einem Gegenstand an. Der kann auf diesem Weg wichtig sein und der prägt zum Beispiel solch einen Ort, sei es in Aachen, sei es hier in Trier oder sei es an einem anderen Ort. Das heißt, es ist ein Hilfsmittel im Prinzip. Es ist ja nicht das Zentrum meines Glaubens. Es ist ein Weg, den ich beschreite, um dann zu Gott zu kommen. Das macht dann einen echten Pilger aus, der bereit ist, darin Gott zu begegnen und nicht auf das Materielle zu starren.
So wie der Heilige in seinem Leben auch auf Gott hingewiesen hat. Genau, ist jetzt eben das, was von ihm übrig ist, um es salopp zu sagen, auch will uns zum Herrn führen schlussendlich, den Blick zum Herrn richten.
Ja. Und ich glaube, da ist die Gottesmutter dann die Erste, die das sehr deutlich macht und sagt, es geht da nicht um mich. Ich zeige euch Jesus, ihr müsst zu Jesus finden. Dabei helfe ich, aber ich bin nicht das eigentliche Ziel. Das Ziel ist der Herr.
Was er euch sagt, das tut, nicht genau, was ich jetzt sage.
Nee.
Wir haben noch eine Hörerin, Frau Klaffen, Sie rufen aus Trier an.
Ja.
Ja, Sie dürfen aus gerne Trier noch Ihre Frage stellen. Ja, aus Trier.
Ja, guten Tag. Also Professor Holi, ich habe gleich eine Bitte an Sie. Es gibt ja viele Bücher über Wallfahrten, aber manche haben auch nur ein, ich sag mal, spirituelles Kindergartenniveau, besonders beim Camino. Jetzt hätte ich die Bitte, dass Sie vielleicht Ihre Serie, die ja bestimmt so großartig weitergeht, irgendwann mal als Buch ausgeben.
Das ist eine schöne Anregung.
Das ist unverschämt.
Nein, wenn Sie mir die Zeit noch dafür geben, das zu realisieren.
Ja, die würde ich Ihnen lieber wegnehmen, die Zeit. denn ich mache selber Pilgertouren und organisiere die auch. Und wir haben also von Trier aus Richtung Saarland schon mehrfach einen Pilgerweg gemacht. Marienweg haben wir ihn genannt, weil es ja meistens Marienkapellen sind und Marienwallfahrtsorte. Wir haben an jedem Tag einen kleinen Wallfahrtsort. Und der entfernteste ist im Moment Wiebelskirchen, weil da immer eine Fatima-Wallfahrt ist. Und da wollen wir auch dieses Jahr mal hin wieder.
Also ich trage das Anliegen im Herzen und versuche es umzusetzen. Danke für die Anregung.
Danke, Frau Klaffen. Alles Gute, auch nach Trier. Ja, Herr Professor Ohli, wir sind schon am Ende unserer ersten Etappe der Reise angekommen. Bitten Sie noch um Ihren Reisesegen sozusagen, dass wir die Etappe, die jetzt in den Alltag geht, gut meistern können, so wie es in diesem Gebet, das Sie gebetet haben, am Ende auch geheißen hat. Ich bitte dich um Eingebung und Kraft, um meine irdischen Pflichten recht zu erfüllen. Und die sind meist im Alltag und nicht in den Höhen der Pilgerreise.
Ja.
So bitten wir Sie um Ihren Segen. Herzlichen Dank. Für Sie, liebe Zuhörer, noch ganz kurz. Am 11.2. setzen wir unsere Reise fort. Es ist dies der Gedenktag unserer lieben Frau von Lourdes. Und wohin könnte die Reise anders gehen als dann nach Lourdes? Wir freuen uns auf diese nächste Etappe am 11. Februar um 14 Uhr bei uns in Radio Horeb. Und jetzt bitten wir um den Segen.
Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef sowie aller Heiligen und aller Engel, segne und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen, liebe Zuhörer, Doris Frey.